Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Im Studio ist Maike Albart. Herzlich willkommen. Italien, das ist ein Sehnsuchtsort für uns und Sizilien als äußerster Rand besitzt eine besondere Anziehungskraft, finde ich jedenfalls. Bis heute bildet die Antike den brodelnden Untergrund der Insel. Syrakus ist der Schauplatz des neuen Buches von Joachim Sartorius. In seinem Stadtbild kommt der Tyrann Dionysos ebenso vor wie leicht erschöpfte Adlige von heute oder sein Barbier. Joachim Sartorius wird gleich davon erzählen. Dann stellen wir Ihnen noch einen Roman aus Weißrussland vor, der es in sich hat. Aber zuerst geht es um den Nobelpreisträger John Maxwell Coetzee, gebürtiger Südafrikaner, der seit vielen Jahren in Australien zu Hause ist. Der 83-Jährige scheint sich mit dem Altwerden herumzuschlagen. Zumindest stellt er in seinem neuen Buch einen klapprigen polnischen Pianisten in den Mittelpunkt, der es aber einer bourgeoisen, gelangweilten Ehefrau aus Barcelona angetan hat. Na, wenn das kein Trost ist. Dirk Furig hat Coetzees Künstlerroman Der Pole gelesen.
Witold Waltschikiewicz ist ein alternder Pianist aus Warschau. Sein Name ist schwer auszusprechen, daher nennen sie ihn in Barcelona, wo der Chopin-Experte zu einem Gastspiel eingeladen ist, nur der Pole. Für die Betreuung des Maestros ist Beatrice zuständig. Eine Dame der besseren Gesellschaft, führendes Mitglied im bourgeoisen Konzertkreis, die Coetzee so einführt.
Sie ist intelligent, gebildet, belesen, eine gute Ehefrau und Mutter. Doch man nimmt sie nicht ernst. Society Ladies, es ist nicht schwer, sich lustig über sie zu machen.
Diese Endvierzigerin lebt ein Leben, wie es konventioneller kaum sein könnte. Finanziell sorgenfrei, mit eleganter Wochenendimmobilie auf Mallorca, zwei prächtige, erfolgreiche Söhne, ein Ehemann, der sie regelmäßig betrügt, was beiden Eheleuten irgendwie entgegenkommt. Und klassische Musik als Zeitvertreib. Dann tritt der Pole bei diesem Konzert in Barcelona auf.
Sie sieht einen Mann am Ende seiner Karriere, von der Not oder den Umständen getrieben, ein Engagement anzunehmen, das einst unter seiner Würde gewesen wäre. Einen Mann, der, weil er allein und einsam in einer fremden Stadt ist, sich um eine Frau bemüht, der er einmal begegnet ist.
Und diese Frau ist eben Beatrice, die sich zunächst als kühle Analytikerin der Avancen des in die Jahre gekommenen Beaus betätigt, bevor sie natürlich doch seinem Charme verfällt. Literarisches Vorbild für die Amour Fou des Greises ist der italienische Dichter Dante Alighieri und dessen legendäre Passion für die ebenfalls deutlich jüngere Beatrice. Coetzees Text ist gedacht als eine Art Hommage an den Schöpfer der göttlichen Komödie. Die spanische Beatrice ist einerseits angeekelt vom körperlichen Zerfall Witolds und dennoch mehr und mehr fasziniert, sodass sie ihn schließlich in ihrem Ferienhaus auf Mallorca durch die Hintertür ins Schlafgemach lässt.
Es überrascht sie, dass das in Mallorca Geschehene eine so lang anhaltende Wirkung haben kann, wie eine Bombe, die ohne Schaden anzurichten explodiert, einen jedoch taub zurücklässt.
Ein in die Jahre gekommener Künstler mit weißer Haarmähne und eine wohlsituierte jüngere Frau, die eigentlich keine sexuellen Bedürfnisse mehr spürt. Das liest sich so unoriginell und ja abgedroschen, wie es sich anhört. Coetzees Erzählung ist nur 145 Seiten lang, aber man wird es schnell müde, die quälerische Selbstbefragung dieser Frau nachzuvollziehen. Die Handlung ist in der Gegenwart angesiedelt, doch Beatrice wirkt wie eine Klischee-Hausfrau aus den 50er Jahren. Eingekleidet ist das biedere Setting in Reflexionen über die Musik Chopins. Denn für das leicht angekitschte Musikempfinden von Beatrice spielt Witold die Weisen seines berühmten Landsmanns viel zu unsentimental und hart.
Es hat etwas mit dem Anschlag zu tun, damit wie der Pianist die Tasten berührt. Sie erinnert sich an die Berührung seiner Hand am Abend ihrer Begegnung im Taxi. Knochentrockene Berührungen, ein lebendes Skelett, sie fröstelt.
Der Chopin-Interpret wird für Beatrice zum Katalysator, der eine scheinbar erloschene Begierde wieder entfacht. Das wirkt schon fast wie eine Karikatur. Endgültig überladen wird die Story um den Künstler, die Schöne und die göttliche Komödie, wenn nach Witolds Tod huldigende Verse an seine Angebetete auftauchen. Der Pole war nicht nur ein mäßig erfolgreicher Pianist, sondern auch ein mittelmäßiger Poet, wie es Beatrice selbst bewusst ist.
Wenn du Dante wärst, würde ich als deine Inspiration, deine Muse in die Geschichte eingehen. Aber du bist nicht Dante. Ich habe nie darum gebeten, bedichtet zu werden, von dir oder von irgendeinem anderen.
Bedichtet werden, wegen solcher und ähnlich schmunzelnmachender Formulierungen, die ab und an auftauchen, kann man diese leicht holzschnittartig konstruierte Künstlernovelle trotz allem ein bisschen gern haben. Cuzzi hat wunderbar kraftvolle Romane wie Schande oder Warten auf die Barbaren geschrieben. Für sein Engagement gegen die Apartheid in seinem Heimatland Südafrika und natürlich seine sprachliche Meisterschaft ist er 2003 mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet worden. Seine stilistische Könnerschaft ist auch in der Pole spürbar. Die Sprache ist gewohnt kühl und geradlinig und dieser Rhythmus vermittelt sich im Deutschen sehr gut, was Reinhild Böhnke, seiner langjährigen Übersetzerin, zu verdanken ist. Ein sehr gemischtes Fazit also. Eine geläufige literarische Fingerübung, die ins Leere läuft, inhaltlich nämlich ziemlich lau.
Ein eher enttäuschter Dirk Furich über John Maxwell Cuzzi, der Pole, übersetzt von Reinhild Böhnke, erschien bei Fischer, 144 Seiten, 20 Euro. Eine ganz andere gesellschaftliche Relevanz hat der neue Roman des belarussischen Autors Viktor Martinowitsch. Martinowitsch darf längst nicht mehr als Schriftsteller in Erscheinung treten. Seine Bücher gibt es auch nicht mehr zu kaufen, aber er braucht Minsk, wo er wohnt, wie die Luft zum Atmen. Nur dort kann er schreiben. Jetzt hat der 46-Jährige einen Roman vorgelegt, der in der nahen Zukunft spielt. Nacht lautet der Titel. Man kann ihn als einen Kommentar zu den aktuellen politischen Entwicklungen lesen, aber nicht nur das. Mehr weiß Oliver Jungen.
Der Boom dystopischer Romane sagt einiges über die Zukunftserwartungen der Gesellschaft. Ein Epos wie das Buch Nacht hat man allerdings noch nicht gelesen. Bei aller Apokalyptik ist der neue Roman von Viktor Martinowitsch auch gar nicht nur bedrückend, sondern fantastisch verträumt, absurd, komisch und so mitreißend wie beste Abenteuerliteratur. Klug ist das Buch obendrein, ohne mit seiner Bildung zu prunken. Hier weiß ein Schriftsteller, was er kann. Und er kann viel, sogar die Erddrehung stoppen, ohne dass es albern wirkt. Für einen Teil des Planeten ist damit die ewige Nacht angebrochen. Der in Minsk lebende Erzähler Knischnik erklärt, warum das schnurstracks in den Naturzustand zurückführte.
Ich betrachtete die verdunkelte Stadt unter dem Himmel, der die Farbe einer schwarzen Kuh mit rotbraunen Flecken hatte, und dachte, es sei doch logisch, dass alle früheren Staaten in kleine feudale Fürstentümer zerfallen waren. Auf wundersame Weise war es das Licht gewesen. Tagsüber das der Sonne, nachts das der Elektrizität, das uns alle wie ein Band in imaginären Gemeinschaften zusammengehalten hatte.
Wirtschaft, Politik und Kommunikation sind also kollabiert. Aber nicht gänzlich. Es handelt sich vielmehr um einen Rückfall in mittelalterliche oder antike Verhältnisse. Knut Hamsuns Name fällt dabei nicht umsonst. Der Hunger ist zurück in Europa. Ebenso die nackte Gewalt. Kurzzeitig herrschte sogar der Tauschhandel vor.
Schnell jedoch fand sich ein Ding, das kaum verbreitet war und wirklich nützlich. Im Gegensatz zu Gold, mit dem die Leute nun schon ihre Samovare ausbesserten. Eine Quelle von Licht und hinsichtlich kurzlebiger Heizgeräte von einer relativen Behaglichkeit. Der letzte Speicher kleinerer Quanten von Elektrizität.
Batterien, genannt Zink, sind seither das neue Geld. Eine Währung, die sich selbst aufbraucht. Und zugleich ein Wink in unsere Zeit hinüber, in der sich Kriege nicht selten um Energiefragen drehen. Schon im Vorgängerroman hat Martinowitsch, der bis heute in Minsk lebt, obwohl er dort keine Bühne mehr betreten darf, sein Heimatland porträtiert. Damals ins Bitterkomische gewendet und vom Geist des Aufstands durchzogen. Der neue Roman zieht nun gewissermaßen Bilanz nach dem Scheitern der Revolution von 2020. Trotz beängstigend aktuell wirkender Szenen ist er jedoch viel mehr als eine politische Parabel. Wie alle große Literatur handelt das Buch im Kern vom Menschlichen an sich, vom Dauerstreit zwischen innerer Würde und moralischer Kapitulation. Und wie in aller großen Literatur ist es die Liebe, die die Handlung antreibt. Die Sehnsucht nach der in Asien vom Blackout überraschten Geliebten setzt ungeahnte Kräfte in Knischnick frei. Diesen Anstoß braucht es auch. Schließlich führt der Held in seiner halbwegs funktionierenden Munizipalie ein vergleichsweise bequemes Leben als Antiquar.
Als das Chaos ausbrach, schlossen sich die Bibliothekare in ihren Häusern ein und schützten die Bücher nicht. Niemand hielt die Plünderer davon ab, sie auf dem Marktplatz zum Preis von Brennholz zu verkaufen. Doch meine private Sammlung ist unversehrt.
Gegen etwas Zink verleiht Knischnick den nach Geschichten lechzenden Einwohnern seine Bücher. Das Geschäft brummt. Sogar für einen Hund reicht das Geld. Purer Luxus, denn die meisten Tiere wurden längst aufgegessen. Vor den Mauern der Stadt, so liest man in notdürftigen Zeitungen, marodieren gefährliche Banden. Dass darunter nicht nur die legendären Reiternomaden der Skythen, sondern auch einige von Herodots fantasievollsten Ungeheuern zu sein scheinen, wird sich zufriedenstellend erklären. Weder Wohlstand noch Angst halten den einsamen Protagonisten davon ab, ins Unbekannte aufzubrechen. Eine Art umgekehrte Odyssee beginnt. Hier wie da will ein listenreicher Dulder heimkehren in seine längst verlorene Welt. Man darf aber auch schlichter an Game of Thrones denken, an Jon Snows Expedition ins Land jenseits der Mauer. Denn auch Knischnick findet bei den vermeintlich Wilden mehr als nur Gewalt und Aberglauben. So trifft er etwa auf einen freundlichen König, dessen Gefolge einen Schatzhügel bewirtschaftet, die ehemalige Müllhalde.
Genau hier lagert alles Wertvolle, das vom Industriezeitalter übrig geblieben ist.
Schließlich trifft der Erzähler auf einen philosophischen Mentor, der auf ihn gewartet zu haben scheint und ihm den Weg zum Orakel weist. Wie das Sanctum Sanctorum der neuen Religion dekonstruiert wird, gehört zu den Höhepunkten der Erzählung. Was der desillusionierte Knischnick den Orakelgläubigen zuruft, hallt denn auch weit über den Plot hinaus.
Glaubt nur, was ihr mit eigenen Augen seht. Fürchtet nichts.
Viktor Martinovich ist ein beneidenswert talentierter Autor. Wo immer zu starkes Pathos droht, biegt er stilsicher in den Humor ab. Die Dramaturgie von Nacht folgt den Gesetzen der Traumlogik, vereint scharf konturierte Details mit großen, surrealen Erzählbögen. Vor allem aber ist diese literarisch anspielungsreiche Phantasmagorie ein Fest des Erzählens. Solange eine Gesellschaft noch Literatur hat, in der die Hoffnung, der Mut und das Gute aufbewahrt sind, ist noch nicht alles verloren. Auch nicht in Belarus.
Oliver Jung empfiehlt Viktor Martinovich Nacht aus dem Russischen von Franziska Zwerg, Europa Verlag, 424 Seiten, 26 Euro. Mehr oder weniger das Gegenteil von Weißrussland ist Italien. Und dorthin verschlägt es uns jetzt, und zwar nach Ortigia. Ortigia ist die Altstadt des sizilianischen Syrakus. Diesem besonderen Ort, an dem er seit einigen Jahren auch zu Hause ist, widmet der Lyriker und Prosaautor Joachim Sartorius sein neues Buch »Die Versyrung von Syrakus«. Joachim Sartorius habe ich in Ortigia erreicht und ihn nach dem markantesten Bauwerk der Stadt gefragt, an dem die große Geschichtsträchtigkeit der Insel sichtbar wird.
Das bemerkenswerteste, der bemerkenswerte Bau ist der Dom. Das war einmal ein gigantischer torischer Tempel, der 420 vor Christus errichtet wurde, als die Syrakuse die Karthager schlugen. Und dieser Dom wurde dann später ummantelt von einer byzantinischen Kirche, dann kamen die Normannen, die Staufen, vorher noch die Araber, alle haben ein bisschen was hinzugefügt. Und dieser Dom ist, glaube ich, einmalig auf der Welt, weil man sieht alle Schichten der Zeit, alle Wandel der Kulturen an diesem Dom, wobei im Grunde der antike Tempel nach wie vor das stärkste Element ist.
Wie ist denn die Beziehung der Syrakusaner zu diesen Schichtungen und zur Vergangenheit? Was ist ihnen da begegnet?
Ich muss gestehen, ich war gestern Abend hier im griechischen Theater und ich schaute mir ein Stück von Aeschylus an, der gefesselte Prometheus. Und ich muss sagen, es waren ausverkauft 5000 Leute, ja, überwiegend Sizilianer und Syrakusaner. Also ich glaube, die Vergangenheit ist jetzt trotz des vielen Tourismus, trotz der hässlichen Neubauten immer noch sehr, sehr lebendig bei allen. Und sie sind auch stolz darauf.
Ist es denn das, was die Bannkraft für Sie dieses Ortes ausmacht, also die Vergangenheit, oder ist es doch auch die Lage, dieses Inseldasein? Das schildern Sie ja auch in Ihrem Buch immer wieder, das Umgebensein vom Meer.
Also ich glaube, da kommen mehrere Sachen zusammen. Zum einen ist es natürlich diese Lage direkt am Ionischen Meer und dass eben diese Altstadt noch einmal eine Insel ist, also eine Insel hoch zwei, wenn man so will. Und zum anderen ist es die Geschichte. Aber ich muss sagen, ich habe mich in meinem Buch eigentlich bemüht, jetzt keinen historischen Abriss zu schreiben, sondern versucht, das alles einzufangen in Gesprächen mit den heutigen Einwohnern.
Ja, es gibt aber zum Beispiel ja auch Spuren des Stauferkaisers Friedrich II. Der ist ja auch immer noch sehr gegenwärtig in Sizilien.
Also wenn man Ortigia das erste Mal besucht, fällt einem der schon erwähnte Dom auf, aber besonders auch ein Kastell, das die Südspitze der Insel abschließt. Und dieses Kastell wurde von Friedrich II. Errichtet. Und es ist eine leichte, gleichzeitig schwere kubistische Konstruktion. Es ist ein Viereck mit vier bulligen Türmen an den Ecken. Und hier hat angeblich der Stauferkönig doch ein paar Mal getafelt und Feste gefeiert. Und er ist sehr, sehr lebendig. Es gibt auch viele Straßen, die nach ihm benannt sind, Cafés, Restaurants. Also ich würde sagen, er ist eigentlich neben den alten Tyrannen aus der griechischen Zeit die wichtigste historische Gestalt in Syrakus.
Sie erwähnten schon, dass es Ihnen um Begegnungen geht mit Menschen. Wer kommt denn vor in Ihrem Buch? Welches sind die Syrakusaner, die Sie porträtieren?
Also es ist, glaube ich, eine ziemlich große Spannweite. Es geht von meinem geliebten Barbier, einem wunderbaren Geschäftssitz, was von 1928 ist, über den Polizisten, der mir gegenüber wohnt, an einem Platz in Ortigia, bis zu zwei Baronen, die den Adel von Syrakus repräsentieren. Der eine hat einen riesigen Palast auf dem Domplatz, wo schon Lord Nelson verkehrte und Emma und so weiter. Also es ist eine Mischung von Personen aus verschiedensten Schichten. Mein Wunsch war, als ich das Buch schrieb, zu versuchen, aus diesen Einzelbeobachtungen so etwas wie ein schlüssiges Stadtporträt zu schaffen. Ich hoffe, dass mir das auch gelungen ist.
Mir stand Ortigia und Syrakus sehr lebendig vor Augen, als ich Ihr Buch las. Es gibt auch einen Maler, der vorkommt, dessen Bilder Sie sehr ansprechen. Was zeichnet diese Bilder aus? Das ist ja jetzt zeitgenössische Kunst. Spiegelt sich da auch etwas Sizilianisches?
Also dieser Maler Gaetano Tranchino lebt seit seiner Geburt in Ortigia. Seine Ikonografie in den Bildern ist doch sehr, sehr nah an der Insel, an Sizilien. Es ist auch interessant, weil er jetzt nicht hier irgendwie so ein mönchisches Dasein führt. Er war sehr befreundet mit Leonardo Sciascia, dem berühmten Schriftsteller. Aber seine Bilder haben etwas, ist nochmal ein anderes Syrakus, etwas traumverloren, etwas surrealistisch. Aber es hat mich sehr angezogen und ich habe mir dann bei dem ersten Atelierbesuch auch gleich ein Bild gekauft.
Das konnte ich sehr gut nachvollziehen. Etwas, das immer wieder vorkommt, das auch mit Bildern zusammenhängt, ist diese Augenlust oder die Schaulust, die in Sizilien eine große Rolle zu spielen scheint. Was ist das genau? Können Sie das so ein bisschen umschreiben?
Ich glaube, der Impuls zu diesem Buch war eigentlich, dass ich das, was ich wahrnehme, also sozusagen mit meinen Augen und was mich entweder fasziniert hat oder begeistert hat, dass ich das mit Sprache fasse. Mhm. Aber die Aneignung geschieht zunächst natürlich über die Augen und den Blick. Und es kommt hinzu, dass es in Süditalien ein ganz besonderes Licht gibt, was die Gegenstände noch lebendiger macht. Es gibt eine fantastische Stimmung an Licht in der Dämmerung, dann hier diese ganzen Kalksteinquader nochmal aufleuchten, rosa oder Zimtfarben. Also das ist etwas, was einen schon fesselt. Und im Hintergrund natürlich immer das Meer.
Und dort ist Joachim Sartorius gerade. Vielen Dank für diese Beschreibungen der Schärfe des Lichts. Danke sehr.
Ja, vielen Dank.
Die Versuchung von Syrakus ist bei Mare erschienen, 176 Seiten für 20 Euro. Kiepenheuer und Witsch beendet ab sofort die Zusammenarbeit mit dem Rammstein-Sänger Till Lindemann. Grober Vertrauensbruch lautet der Vorwurf. Damit endet der Büchermarkt. Am Studio war Maike Albart.